Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Wenn am Samstag die Bundesliga wieder losgeht, dann werden die Spieler in kleinen Gruppen anreisen, dann wird es keine Handshakes geben und die Trainer werden mit Mundschutz an der Seitenlinie stehen. All das verlangt das DFL-Hygienekonzept, das aber weiterhin Lücken hat. Zum Beispiel gibt es keine unabhängige Instanz, die kontrolliert, ob die regelmäßigen Corona-Tests richtig durchgeführt werden. Henrik Maaßen über die Kritik an diesem Vorgehen.
Der eine hält das DFL-Konzept für eine Farce. Der andere hat die Hygieneregeln beim 1. FC Köln miterarbeitet. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert scharf, dass die Vereine die Corona-Tests eigenverantwortlich und ohne jede Kontrolle machen dürfen.
Wenn da jetzt auf die Schnelle abgestrichen wird durch Laien, ohne dass das wirklich überwacht wird, dann kann es gut sein, dass man jede zweite Infektion überhaupt nicht findet, obwohl sie da ist. Es werden also wahrscheinlich sehr viele positive Fälle übersehen. Diese Spieler gehen dann ins Training oder sogar ins Spiel, stecken andere an, aber gefährden auch sich selbst. Wir wissen von also anderen Viruserkrankungen, dass wenn sie in den Leistungssport getragen wird, sehr häufig zu bleibenden Schäden führt.
Der Gesundheitsdezernent der Stadt Köln, Harald Rau, weiß um das Risiko. Er hat die umstrittene Entscheidung beim 1. FC Köln mitverantwortet, wo 3 positive Tests gefunden wurden und dennoch weiter trainiert werden durfte. Raul verteidigt das Vorgehen, betont aber auch:
Wir sind halt eine Gesundheitsbehörde, aber keine Detektive. Das heißt, unsere Recherche, wie die Kontakte waren, die gehen auf Befragungen zurück. Sodass ich immer nicht ausschließen kann, dass in Wirklichkeit die Kontakte dann doch anders waren, als wir sie erfahren haben.
Karl Lauterbach sieht angesichts der Ausnahmesituation in der Pandemie hier einen entscheidenden Schwachpunkt und warnt vor Manipulationsmöglichkeiten.
Wenn hier ein Verein beispielsweise also um entscheidende Punkte spielt. Es geht um viel Abstieg oder Meisterschaft. Und man fürchtet, dass man also bei positiven Tests nicht weiter trainieren kann oder möglicherweise gar nicht spielen kann. Dann ist natürlich die Versuchung sehr groß, dass man schlicht und ergreifend entweder nicht testet oder dass man den Abstrich so macht, dass er nicht positiv sein kann. Oder wenn man einen Abstrich hat, der positiv ist, dass hier nicht richtig gemeldet wird. Alles ist hier denkbar.
Auch Harald Rau hält Manipulationen für möglich.
Auf der anderen Seite sehe ich gerade die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, gerade jetzt vor den ersten Geisterspielen, ist so enorm groß. Und ich glaube, alle sind sich des Risikos inzwischen sehr, sehr bewusst, dass Betrug wahrscheinlich ganz erheblich sanktioniert wird, also gesellschaftlich sanktioniert wird.
Doch ohne unabhängige Kontrollen wird der wohl kaum auffliegen.
Ein Bericht von Henrik Maaßen. Und falls es doch zu einem positiven Test kommt, dann droht den Vereinen das, was Dynamo Dresden schon passiert ist. 2 Wochen Quarantäne. Dynamo verpasst damit die ersten 2 Partien in der zweiten Liga. Wie der Club mit dieser Situation umgeht, berichtet Jan Günther.
Noch wissen sie bei Dynamo nicht, wann sie wieder mitmachen sollen. Wegen der bis zum übernächsten Wochenende verhängten Quarantäne werden auf jeden Fall die Spiele in Hannover und gegen Fürth verschoben. Aber dann, nach wie vielen Tagen Mannschaftstraining, schickt die Deutsche Fußballliga die Dresdner wieder in ein Pflichtspiel. Etwa schon am 27. Mai in die Auswärtspartie in Bielefeld. Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born hat diesbezüglich noch keine Antwort erhalten.
Es ist in dieser Ausnahmesituation natürlich unheimlich schwierig, eine für alle verträgliche Lösung zu finden. Gleichwohl kann man unter einem fairen Wettbewerb natürlich nicht verstehen, dass man 3 Tage nach einer Quarantäne wieder in ein Meisterschaftsspiel geht.
Auch wenn es für die Dresdner die eine oder andere englische Woche im Juni geben wird und Dynamo, aktuell Tabellenschlusslicht, möglicherweise einem größeren Punkterückstand wird hinterherlaufen müssen, eine stellt Dynamos Geschäftsführer Sport Ralf Minge klar. Der Club drängt nicht auf einen Saisonabbruch, der eventuell zur Folge hätte, dass es keine Absteiger gäbe.
Wir stehen dafür, die Saison sportlich zu beenden.
Einem Medienbericht zufolge hätten einige Dynamo-Spieler mit Streik gedroht, nachdem sie von den Corona-Infektionen innerhalb der Mannschaft erfahren hätten. Zu groß wäre die Sorge um die Gesundheit, um die eigene und die ihrer Familien. Eine Streikandrohung, so Ralf Minge, habe es jedoch nie gegeben.
Stand nie im Raum, dass ein Spieler sagt, ich habe keinen Bock.
Immerhin, auch wenn die Profis von Dynamo Dresden aktuell nicht gemeinsam auf dem Fußballplatz stehen dürfen, in der Gruppe sportlich aktiv sein, funktioniert dennoch. Die Sachsen setzen auf virtuelles Mannschaftstraining. Die Spieler werden dabei per Video zusammengeschaltet. In dieser Woche wurde in den Wohnzimmern unter anderem schon Seil gesprungen und auf dem Heimtrainer Rad gefahren.
Während die zweite Liga aber trotz der Quarantäne von Dynamo Dresden starten soll, ist weiterhin unklar, was mit der dritten Liga passiert. Eine Mehrheit der Vereine und das DFB-Präsidium haben sich dafür ausgesprochen, die Saison fortzusetzen. Es gibt aber eine Reihe von Vereinen, die lieber abbrechen wollen. Zum Beispiel der FC Magdeburg und der Hallesche FC. Beide stehen auf einem Abstiegsplatz und könnten durch einen Abbruch dem Abstieg entgehen. Allerdings können beide Vereine im Moment auch nicht trainieren, weil das Land ihnen das verbietet. Wie viel der DFB von den Vereinen hält, die abbrechen möchten, hat sich heute nach der Sitzung der Präsidenten der 21 Landesverbände gezeigt. Ein Teil der Vereine der dritten Liga spiele seit Wochen ein für den Fußball unwürdiges Spiel, sagt DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius warnt unter anderem vor einer Klagewelle.
Darüber hinaus ist die Situation völlig unklar, was mit Auf- und Abstieg, Aufstieg in die zweite Liga, Abstieg in die Regionalliga in einem solchen Falle passieren würde. Und schließlich müssen wir darauf hinweisen, dass die weitere Entwicklung der dritten Liga als Profiliga in ihrer grundsätzlichen Struktur in Frage stünde.
Sagt DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius zur Lage in der dritten Liga. Die Diskussionen werden also dort weitergehen. An einer anderen Stelle hat der DFB ein bisschen Ruhe, denn seit etwas mehr als 2 Wochen ist es amtlich. Alle strafrechtlichen Vorwürfe in der Sommermärchenaffäre sind verjährt. Was auch an der zuständigen Schweizer Bundesanwaltschaft unter der Führung von Michael Lauber liegt. Dessen Nähe zum Präsidenten des Weltfußballverbandes, Gianni Infantino, bringt nun beide in Schwierigkeiten. Thomas Kistner mit den Einzelheiten.
Die Gerichtskommission des Schweizer Parlaments bereitet die Amtsenthebung von Bundesanwalt Michael Lauber vor. Das Gremium hat heute einstimmig beschlossen, den umstrittenen Chefankläger für nächsten Mittwoch vorzuladen. Erst danach ist formal ein Amtsenthebungsverfahren möglich. Lauber hat sich wiederholt geheim mit Gianni Infantino getroffen. Er hat die Treffen mit dem FIFA-Boss nie protokolliert und will eines sogar, wie alle anderen Teilnehmer, völlig vergessen haben. In einem Untersuchungsbericht hat die eigene Justizaufsicht Lauber der Lüge bezichtigt und hat als Sanktion sein Gehalt gekürzt. Außerdem ist Lauber bereits rechtskräftig von diversen Fußballprozessen der eigenen Bundesanwaltschaft BA ausgeschlossen. Aber auch um Infantino zieht sich die Schlinge zu. Der Basler Strafrechtsexperte Markus Mohler hat jüngst öffentlich gegen den FIFA-Chef einen dringenden Verdacht wegen Anstiftung zu Amtsmissbrauch, Amtsgeheimnisverletzung und Begünstigung formuliert. Denn Infantino hatte die Geheimtreffen mit Lauber über einen Schulfreund initiiert. Auch saß diese Privatperson dann selbst wiederholt am Verhandlungstisch. Zudem liegt jetzt eine brisante Mail Infantinos vor. Darin kündigt er an, er wolle die BA bei einem anstehenden Treffen mit Lauber von seiner Sichtweise in einem Strafverfahren überzeugen, das ihn potenziell selbst betraf. Tatsächlich hat die BA dieses Verfahren später eingestellt. Auf Basis der Expertise von Mohler wurde am Dienstag Strafanzeige gegen Infantino bei der Berner Kantonsjustiz gestellt. Dieser hat heute den Eingang bestätigt und teilt mit, die regionale Staatsanwaltschaft werde die Anzeige prüfen. Für den FIFA-Boss birgt das eine existenzielle Gefahr. Sollte ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet werden, müsste ihn das FIFA-Ethikkomitee suspendieren.
Es könnte also eng werden für den FIFA-Präsidenten, berichtet Thomas Kistner. Die ersten Fitnessstudios sind wieder offen, die ersten Tennisspieler wieder auf dem Platz. Aber auch wenn die Corona-Einschränkungen für den Sport gelockert werden, die Krise hat natürlich auch für die Vereine finanzielle Folgen. Wie groß die sind und wie viel Geld der Bund dem Sport geben soll, darüber hat heute der Sportausschuss des Bundestags diskutiert. Matthias von Lieben berichtet.
Alfons Hörmann warnt schon lange vor den möglichen Folgen der Corona-Pandemie für den Sport, vor allem in finanzieller Hinsicht. Bereits in der vergangenen Woche sprach der DOSB-Präsident daher im Sportausschuss des Bundestags vor, um für finanzielle Unterstützung des Bundes zu werben. Diese sei nötig, sagte er auch am Wochenende im Deutschlandfunk-Sportgespräch.
Weil das große Sterben der Verbände auf nationaler Ebene und das große Sterben der verschiedenen Vereine und Organisationen außerhalb der Fußball-Bundesliga in den nächsten Monaten eine dramatische Entwicklung nach sich ziehen wird. Also die Stunde der Wahrheit ist da näher, als es manchem im Moment bewusst ist.
Die bereits aufgelegten Programme und Soforthilfen der Bundesländer allein würden nicht ausreichen. Mit Spannung erwartet wurde bei der heutigen Sitzung im Sportausschuss daher der Besuch von Elvira Menzer-Hasis. Sie ist nicht nur Vorsitzende des Landessportbundes Baden-Württemberg, sondern auch der Konferenz aller 16 Landessportbünde. Wie sieht es bei den Vereinen und Verbänden an der Basis aus? Darüber informierte sie die Sportpolitiker und Politikerinnen heute. Ganz so dramatisch wie von DOSB-Präsident Hörmann geschildert, scheint die Lage laut Menzer-Hasis aber nicht zu sein.
Also ich glaube nicht, dass das große Vereinsterben droht. Aber nochmal, die Vereine sind sehr unterschiedlich gestrickt. Und es gibt in der Tat im Moment schon Einzelfälle, die tatsächlich in finanzieller Not sind. Und es gibt einige Fälle, in denen absehbar ist, wenn es noch länger andauert, dann ist es ein nachlaufendes Problem.
Zwar könne sie noch keine abschließende Prognose tätigen, doch für die angesprochenen Einzelfälle, meist Vereine mit hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, würden die Mittel derzeit allerdings ausreichen.
Also im Moment sieht es so aus, als ob sie in der aktuellen Lage ausreichen, die Programme, die aufgelegt sind in den unterschiedlichen Bundesländern. Die sind alle bisher noch in keinster Weise abgerufen, also in toto.
Die Bundesländer haben bereits zum Großteil landesspezifische Fördermittel bereitgestellt. Unter anderem exklusive Sofortprogramme für Sportverbände und Vereine. Sachsen stellt beispielsweise 20 Millionen Euro für Zuschüsse und Darlehen zur Verfügung. Zudem verweisen einige Länder auch auf den Corona-Schutzschirm der Bundesregierung, den auch viele Vereine mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb sowie freiberufliche Übungsleiter und Leiterinnen in Anspruch nehmen könnten.
Unter diesem Gesichtspunkt muss man natürlich jetzt auch mal hinterfragen, warum uns schon vor Wochen, gleich zu Beginn der Pandemie, ein Schreiben des DOSB mit dem Ruf nach einem großen Rettungsschirm erreicht hat. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn, dass man das Ganze mal mit einem gewissen Augenmaß angeht. Es ist ganz deutlich geworden, dass zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch keine belastbaren Zahlen vorliegen.
Sagt daher Dagmar Freitag, SPD-Politikerin und Vorsitzende des Sportausschusses. Belastbare Zahlen sollen dann in 2 Wochen vorliegen, wenn der DOSB in der nächsten Ausschusssitzung eine von ihm in Auftrag gegebene Studie zum finanziellen Bedarf der Verbände vorstellt. Erst dann gäbe es ein Gesamtbild, so Dagmar Freitag.
Jetzt Anträge zu stellen mit Fantasiesummen halte ich jedenfalls für nicht zielführend.
Gemeint ist damit ein Antrag der FDP-Fraktion, die einen Notfallfonds über 300 Millionen Euro für den Breitensport fordert, plus 30 Millionen an kurzfristiger Hilfe für den Sport. André Hahn, Obmann der Linksfraktion im Sportausschuss, macht heute aber deutlich:
Also was es nicht geben kann, ist eine Doppelförderung. Dass also da, wo die Länder schon ausreichend Hilfen leisten, der Bund nochmal was oben drauf legt, das wird nicht zu machen sein.
Sagt der Sportpolitiker der Linken André Hahn im Beitrag von Matthias von Lieben. Und das Thema wird in 2 Wochen dann erneut im Bundestag diskutiert werden. Eigentlich hätte die Formel 1 am vergangenen Wochenende bereits ihr 6. Rennen in dieser Saison absolvieren sollen, aber auch die Rennfahrer müssen sich dem Coronavirus beugen. Es gibt also bessere Zeiten, um Geburtstag zu feiern, aber Stefan Kerstholt blickt trotzdem zurück auf die Anfänge der Königsklasse, die heute vor 70 Jahren in Silverstone ihr erstes Rennen gefahren hat.
Ein neues Logo gab es schon. Die Zahl 70 in Form einer Rennstrecke. Darunter Born 1950. Doch was am 13. Mai 1950 in Silverstone begann, übrigens an einem Samstag, weil dem englischen König Georg VI. Seine Sonntagsruhe heilig war, pausiert. So wie vieles andere auch. Aber trotz der Corona-Zwangspause geht es dem aktuellen Weltmeister sehr gut. Lewis Hamilton äußerte sich in einer Videobotschaft auf der Seite seines Arbeitgebers Mercedes.
I'm great.
Ich fühle mich großartig, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, einmal 6 Wochen am Stück an einem Ort gewesen zu sein. Das ist schon ungewöhnlich. Aber ich wache jeden Tag auf und freue mich über den Sonnenaufgang und schaue dann, was der Tag so bringt.
Ob die neue Saison am 5. Juli mit einem Geisterrennen in Österreich beginnt, wird noch diskutiert. Und so bleibt es vorerst auch bei der Statistik, dass seit 1950 764 Fahrerinnen und Fahrer bei insgesamt 1018 Rennen an den Start gingen. 108 von ihnen gewannen einen Grand Prix. 33 wurden Weltmeister. Den Rekord hält mit 7 Titeln immer noch Michael Schumacher. Sebastian Vettel war 4-mal erfolgreich. Nico Rosberg sicherte sich 2016 die Formel-1-Weltmeisterschaft. Was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr zu einem Millionengeschäft und Medienspektakel entwickelt hat, klang in den Anfangszeiten so.
Weit drüben, da sehen wir auf der langen Geraden aus dem Wald herausschießen, die beiden weißen Wagen, die nun einem Flugzeug gleichen. die Ebene herunterschießen. Wir können nicht entscheiden, wer gewonnen hat von diesen beiden. Deswegen haben wir Zeichenverbindung zu Start und Ziel.
Und Fangio gewinnt um Zentimeter vor Kling und erringt damit den ersten Grand Prix-Sieg nach dem Kriege für die Daimler-Benz-Werke.
Taschentücher winken überall, vielleicht ist Fangio vorn. Jetzt haben wir ihn, jawohl, Juan Manuel Fangio vorn.
Der Argentinier Juan Manuel Fangio mit seinen 5 WM-Titeln so etwas wie der erste große Star im Formel-1-Zirkus. Es folgten viele weitere. Gefahren wurde seit 1950 auf insgesamt 71 Rennstrecken in 32 Ländern. Und vielleicht sorgt ja ausgerechnet die Corona-Krise dafür, dass die Königsklasse auch wieder nach Deutschland zurückkehrt. Im Gespräch für einen möglichen WM-Lauf im Jubiläumsjahr ist der Hockenheimring.
Berichtet Stefan Kerstholt. Und damit endet diese Ausgabe von Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.